Herzlich willkommen zu der aktuellen und vor allen Dingen sehr festlichen Folge von Wein und Weltfrieden, dem Gedankenwein-Podcast oder dem feierlichen Gedankenwein-Podcast mit
Silvio Nietzsche, also das ist der, der gerade gesprochen hat, und hier ist Lars Fischer.
Lars, wir haben es mal geschafft, uns nicht ins Wort zu fallen. Also es ist wahrscheinlich aufgrund des friedlichen Festes, was wir
die friedliche Stimmung, die so um sich greift, so würde ich es mal nennen. Und du hast ja aber gesagt, wir sollen nicht immer sagen, dass wir ein Thema vorbereitet haben, was wir tatsächlich irgendwie ehrlicherweise nie so richtig haben. Also wir haben, so, das ist aus Salamengen, wie es so schön heißt.
Ja, eigentlich finde ich das wirklich witzig, weil wenn ich andere Podcasts höre, dann gibt es da wohl immer Vorgespräch, was ja eigentlich, glaube ich, auch ganz witzig ist. Oder ganz wichtig ist, also dass man irgendwas plant. Interessant bei uns finde ich eigentlich, dass wir selten mit Planung in eine Folge reingehen. Also schon irgendwie eine grobe Fahrrichtung haben, aber keine halbe Stunde vorher uns gegenseitige Notizen zuschicken oder sagen, über das oder das wollen wir reden. Das ist in der Tat relativ spontan. Ich glaube, deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Also deswegen,
ja, fairerweise ist, also deswegen muss man ja sagen,
uns, ich, auch so oft ins Wort. Oder
ja, deswegen, geht's schon los. Also fairerweise muss man gestehen, dass ich das am Anfang versucht habe mit der Vorbereitung. Dann leider, weil dann doch so viele Projekte durch mein Leben sind, das dann einfach sehr schwer wurde. Aber so zum Handwerk des kleinen Radio-Redakteurs oder des kleinen Journalisten gehört es ja tatsächlich, sich irgendwie so vorzubereiten und Dinge anzulesen oder beizubringen und eine Liste irgendwo zu haben. Und dann muss man sich das so vorstellen, dass dann, wenn dann also der spontane Talkgast in so einem, keine Ahnung, in so einem einstündigen Radioformat eben, der wird dann eben vorher gebrieft und das ist alles sehr. Bei uns ist das so. Ja, wie im echten Leben.
Aber ist das bei einer Talkshow, wenn ich, keine Ahnung, du hast bestimmt auch schon mal eine Talkshow begleitet, keine Ahnung, Riverboat oder irgendwie sowas, sitzt man dann dort und kennt schon alle Fragen? Also weiß man schon, was der fragt und ich habe meine Antwort parat. Es wirkt ja recht spontan, was die dort.
Das ist sehr unterschiedlich. Also muss ich klar machen, dass es gibt Menschen, die unter Kontrollwahn leiden und also vor allen Dingen auch so bei prominenteren Menschen, so bei berühmten Schauspielern oder Musikern, da geht es dann, die selbst so ein Interview wahrscheinlich immer völlig frei machen würden, weil die locker und entspannt sind. Da, die sind aber immer umgeben von einer Heerschar von Menschen, also diversen Managern und Betreuern, Producern und sonst was. Und die, da habe ich immer so das Gefühl, die suchen dann so eine Arbeitsberechtigung und malträtieren dich dann, ja, die brauchen die Fragen vorher und sie müssen alles abstimmen und so. Dann hast du mit denen tausendmal kommuniziert und der Künstler selber hat davon nie was gehört. Also mit dem auf jeden Fall hat keiner darüber geredet, welche Fragen es ging. Das ist mir sehr oft passiert. Und wo es natürlich anstrengend sein kann, ist mit Politikern, die ja dann eben auf das eine oder andere Thema natürlich nicht angesprochen werden wollen und die wollen natürlich eher ihre Parolen durchziehen. Das ist dann eben für den Talkmaster oder den Führer des Interviews, wo auch immer, das ist immer so ein bisschen schwierig, so an diesen Grenzen entlang zu schlittern. Und dann hast du natürlich, also was auch mal seltsam ist, irgendwie so also gerade Schauspielerinnen neigen dann dazu, also keine Fragen zum Privatleben. Und dann sitzt du da in der Talkshow, weißt halt irgendwie nicht so richtig, was du fragen sollst, oder bist beim Interview und dann hast du aber irgendwie auf dem Schoß die aktuelle Bunte, wo die ihr ganzes Leben ausbreitet. Und dann fragst du dich auch, wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Aber so muss man sich das, also da ist sehr, sehr viel Arbeit im Vorfeld bei diesen, gerade bei diesen Fernsehgeschichten.
In der Relation, wenn du jetzt eine halbe Stunde ein Interview mit einem Gast hast, wie viel Vorarbeit oder auch Nacharbeit habt ihr dann dabei?
Also das Schwierigste ist ja meistens das Anbahnen von einem Interview. Also jetzt nimm mal irgendwie diese internationalen Star, sage ich jetzt mal, George Clooney. Ja? Da gibt es zwei Möglichkeiten, den zu erwischen. Also entweder ist der auf irgendeiner PR-Tour unterwegs, also hat irgendeinen Film, steht dann am roten Teppich und dann darfst du da eben stehen und dem irgendwie, hast 3 Minuten, sage ich jetzt mal, gefühlt. Oder aber, wenn der mitnimmt, dann gibt es so Slot-Interviews, dann wird das auch zugeteilt, da hast du maximal 15 Minuten. Ja. Das ist so die eine Variante. Das ist im Prinzip so Absprache mit Management hin und her. Da hast du, ich sag mal, über einen Zeitraum von 2 Wochen immer mal wieder mit irgendwem zu tun, dass du da irgendwie hin darfst. Aber das hält sich alles in Grenzen. Schwieriger wird es, wenn du jetzt so, keine Ahnung, den ist als, wie heißt denn der hier, dieser Carpool-Karaoke-Typ, wenn der jetzt so einen Prominenten da in seine Show oder in das Auto buxieren will, dann wird Da reden wir von Jahren, die sowas an...
Echt?
Ja, da wird über ein, zwei Jahre hinweg, da, und dann wollen wir hier und dann muss das bei dem in den Plan passen und da ist die PR-Idee dahinter und so.
Ja.
Und wenn man dann überlegt, dass dann, keine Ahnung, in so einem Auto, also wie bei Carpool Karaoke, dann eben auch noch Julia Roberts und sonst wer sitzt, also das alles zusammenzukriegen, ist dann schon schwer und bedarf einer es ist ein Wahnsinnsaufwand. Und am Ende, also die Fragen sind, also geht mir beim Interview immer so, dass du musst ja auf die Situation gucken. Ja, also klar, du willst irgendwie grundlegend was wissen, aber musst ja trotzdem irgendwie so ein normales Gespräch erstmal zustande kriegen, dass der andere nicht denkt, was stimmt mit dir nicht. Also dass das eine normale Situation wird, weil du ja in so einer Interviewsituation immer die Leute, die sollen ja sonst was erzählen, ja, aus der Tiefe ihres Herzens und authentisch und überhaupt. Und deshalb muss da irgendwie eine natürliche Situation geschaffen werden. Und wenn du das schaffst, dann kannst du also erst mit so einer Plauderei beginnen und dann packst du zu.
Und das macht dann Günther Jauch zum Beispiel groß, dass er da diese Leichtigkeit dann trotzdem aber hat oder wen auch immer oder Thomas Gottschalk.
Ja, bei solchen, sag ich jetzt mal, Größen wie einem Gottschalk oder einem Jauch oder sowas, dann ist das ja ein anderes Aufeinandertreffen. Ne? Also dann, da sitzt halt schon eine Person, die dann auch gern dazu neigt, selbst erstmal von sich ein bisschen was zu erzählen, gerade der Kollege Gottschalk oder irgendwie sowas. Ne? Also da geht das Gespräch los. Ich habe neulich und nicht Menschenskinder, wie geht's Ihnen denn? Also, wenn du mit so große Menschen, die haben, da kommt das Ego nochmal mit, aber bei Günther Jauch kann man schon sagen, ist ein wahnsinnig guter Interviewführer. Und der weiß schon, wann welche Frage funktioniert. Oder Markus Lanz, ja, der auch gern erstmal von sich erzählt, bevor er dann anfängt, dann nochmal eine Frage zu stellen. Ja, aber wenn jetzt ein ganz, sag ich mal, du und ich, ja, jemandem ein Interview führen, dann ist es ja eher ein Fachfragending oder dann willst du auf ein bestimmtes Thema hinaus. Da geht's jetzt, also ich würde sagen, George Clooney interessiert es relativ wenig, also was ich so in meiner Freizeit treibe. Es sei denn, er würde mich jetzt von sich aus fragen. Dann erzähle ich ihm das natürlich alles gern.
Gibt es da Koryphäen und Schüler? Also jetzt so in der Weinwirtschaft ist ja so, du hast einen Weinstil und du siehst ganz genau bei anderen Winzern, dass die versuchen, diesen Stil irgendwie zu imitieren oder davon zu lernen oder eben ähnliche Charakteristiken in ihren Wein zu implantieren. Ich habe das Gefühl, dass es so ein Redestil gibt, der, also bei verschiedenen Moderatoren, der so ein bisschen an diesen Gottschalk oder diesen Jauch-Stil angelehnt sind. Also gerade bei Jauch hat man ja so dieses abgehakte, finde ich zumindest, das hörst du wahrscheinlich noch mehr raus, abgehakte, dann so pausierte, überlegte, abgehakte und weißt, wie ich meine? Und bei Gottschalk immer so dieses in den Intensitäten der Stimmlagen spielende.
Also es gibt auf jeden Fall da große Vorbilder, ja, so wie die Art und Weise. Also jemand wie Letterman oder jetzt auch die jetzt aktuellere Talkmaster aus den USA, wie so Jimmy Fallon oder irgendwie sowas, die haben natürlich in ihrer Art und Weise einen Wahnsinns-Impact, ja. Aber diese, was du gerade beschrieben hast, dieses Pausieren ist oftmals, also wenn man dann anfängt langsam zu sprechen, künstliche Pausen einzufügen, das ist oftmals bei einem Talkmaster oder bei einem Interviewführer, das sind die Momente, wo der sich gerade sammelt, ne, oder gerade nochmal überlegt, was er sonst noch so fragen könnte oder weil er eben vorher nicht weitergekommen ist oder weil der zu Interviewende irgendwie die Fragen abbügelt und oder da ganz kurz und schnappatmig wird und da irgendwie gar nicht drauf eingehen will. Und wenn man dann nochmal so überlegen muss, kann man sich, Mensch, was frage ich dich jetzt noch, sondern dann eher überlegt man und nimmt da so ein bisschen das Tempo raus, um dann wieder mit den Fragen zu kommen. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob du das ganze Ding live machst, also im On, ob also alle Überlegungen und alles so mit drin ist oder ob du einfach so frisch und frei vor dich hin fragen kannst und es dann dann irgendwie am Schnittplatz nochmal neu konfektionierst. Dann sind wir aber hier wirklich mitten in einer Medien-Bastel-Besprechungsrunde.
Aber wenn du so einen Stil hast, wie jetzt in Letterman, sucht er sich seinen Stil aus, so wie jemand, der einen Modestil vorgibt und sagt ganz einfach, ich ziehe immer bunte Hemden an? Oder ist das naturgegeben? Also steht er vorm Spiegel und, also meine Frage rührt daher, weil ich einen Freund beim Deutschlandfunk hatte.
Ich frage für einen Freund, ne, das ist ja Klassiker.
Nein, ich frage nicht für den, sondern bei dem bin ich so aufmerksam geworden. Er sagte, oh, den Nachrichtensprecher mag ich überhaupt nicht, weil der das Ö immer so entsprechend punktiert, betont, damit man ihn immer wieder erkennt. Also er hat sich das sozusagen so mehr oder weniger angelernt. Und daher bei so Größen wie eben, ich glaube, Gottschalk stand mal vorm Spiegel und sagte, ich mache das so, damit ich so bin.
Also das kann ich, es war eher früher war das, also so die ältere Fernsehgeneration, die hat tatsächlich aktiv nach Macken, / Merkmalen, Alleinstellungsmerkmalen gesucht. Ja, gibt es Leute, die haben dann irgendwie überlegt, was sie irgendwie optisch machen können und haben sich dann irgendwie Hosenträger angezogen, ja, so als Wiedererkennungswert oder sonst was für einen Kram veranstaltet, damit eben diese, damit sie aus dieser Uniformität rauskommen, dass eben des Nachrichten- oder des Fernsehgesichts im Allgemeinen, sondern dass da wirklich Person und Typ dahinter steckt und dass man die immer
wiedererkennt. Obwohl man damals ja schon von Haus aus eine Besonderheit war, wenn man im Fernsehen war. Ist ja nicht wie heute, wo jeder einen YouTube-Channel hat.
Ja, aber das war trotzdem so, ich kenne auch diese alte Generation Fernsehmacher, die immer, ja, wir müssen dir noch das und das, du musst noch das und da, vielleicht musst du mal, ja, da musst du immer noch so dieser extra Kniff da irgendwie dazu, da mussten ja auch immer alle singenden Paare, mussten ja auch verheiratet sein, also das waren ja, also da war schon nochmal ein anderer Schnack. Heute, ja, also sicherlich versuchst du ab einem gewissen Moment vielleicht dir irgendeine Besonderheit zuzulegen. Wenn du aber richtig gut bist, erkennst du vor allem, dass dein eigenes Ich, also so authentisch wie möglich zu sein, das ist der Schlüssel zu dir, weil jeder ist unterschiedlich, ja, und einzigartig. Und wenn du gerade so in stressigen Momenten, wenn du halt bist, wer du bist, ja, du musst keine Rolle spielen, musst da nicht überlegen, sondern du ruhst so in dir selbst. Das ist sowas, wie so, ich sag jetzt mal, Peter Klöppel oder der Klaus Kleber, so diese, das sind, wie ich mal gehört habe, Koniferen, also Koryphäen, das, ja, das hat jemand in einem Fernsehbeitrag mehrfach wiederholt, ja, da ist es die Konifere. Also das sind so Koryphäen, die, denen du eben anmerkst, die ruhen in sich selbst, ja, die erschüttert hier erstmal nichts, sondern das ist deren Studio, mit wem auch immer die jetzt gerade verbunden sind und reden, also ob da jetzt irgendwie Biden, also irgendein Kanzler oder irgendein Präsident, die ruhen in sich und werden dann irgendwie nicht aufgeregt und fahrig, sondern, also vor sowas habe ich wahnsinns Respekt, ja, wenn da jemand so seine, so seine Mitte gefunden hat, ja, das gilt ja für alles im Leben, ja, also bei, jetzt mal auch bei Fernsehleuten oder Radioleuten, auch Stimme zum Beispiel, ja, die Stimme bestellt sich von alleine irgendwann ein, wenn du dich gefunden hast, die rutscht immer tiefer und irgendwann sitzt das und dann bist du das, ja, dann ist es nicht mehr, dass du eine Rolle spielst und irgendwie versuchst so und so zu klingen, sondern da ist das dann.
Und leicht hysterisch darum schreist. Ja, aber wir wollen es ja bei uns beim Podcast mehr oder weniger halten, so wie Joko Winterscheid, ohne Proben ganz nach oben. Und letztlich reden wir über
auch gute Jungs, größten, ja, also auch bei den beiden, würde ich das mal sagen, die haben ja dadurch gewonnen, dass sie sind, wer sie sind. Ja, ja. Und nur, das ist genau das, ohne Proben
nach oben. Ich glaube auch über eine so lange Strecke, also dadurch, dass das keine so Eintagsfliegen sind, die dann irgendwie, die haben ja damals im Schleim bei irgendwie MTV und Viva angefangen. Und
ja, legendäre haben Formate haben die da gemacht. Und die haben dann ihre alten, also die Sachen, die sie da als Knausel-Sausel VJs irgendwie ausprobiert und gemacht haben, dann im großen Stil halt nochmal neu gemacht, ja, teilweise. Ihr ganze Ping-Pong oder Ratespiele oder nicht lachen oder irgendwie sowas. Das haben wir damals bei dem, ich weiß gar nicht, war das MTV oder war das Viva?
Beides. Ich glaube, es war erst, einer hat auch den anderen gekauft. Ich glaube, MTV hat Viva gekauft, dann sind die automatisch gewechselt.
Ja, da hat man die Übersicht verloren. Das war irgendwie schade.
Ich mochte ja ZDF Nero dann irgendwie und ich fand also super Sender. Also, das hat ja unsere Jugend dermaßen geprägt und ich habe es
nicht. Kennst du noch Ray Cooks?
Sag ja, das war ja so einer der ersten, der gesagt hat, was du ihm vorhin gesagt hast, die Menschlichkeit ist wichtig. Der hat irgendwie mal eine Moderation gehabt, wo er gesagt hat, du, normalerweise müsste ich hier lachen, aber es ist eigentlich alles scheiße, meine Freundin ist weggelaufen. Oder mein Freund ist weggelaufen. Ich weiß nicht, was er da vermisst hat, aber da fing er dann an, in der Sendung zu weinen, hat die todernst moderiert und mit sehr viel Gefühl. Und das war dann legendär. Und seitdem war seine Nachrichtensendung, glaube ich, oder seine Musiknachrichtensendung die totale Ausnahme.
Ja, da kamen noch Faxe, so von der Rolle, ne? Da wurde hier so der Call-In wurde, da konnte man dem noch einen Fax schicken und dann haben alle irgendwelche verrückten Sachen gemacht. Ja, das war. Also wir müssen, also eine Sache konstatieren, wir sind echt alt.
Ja. Aber zumindest gleich alt, von dem her können wir das eben mit viel Respekt feststellen, das Schöne. Aber letztlich können wir ja dann auf viele Jahre einen der größten Moderatoren zurückblicken, dem Weihnachtsmann, der ja immer die sehr, sehr wertvolle Frage dann irgendwo stellte, na, wie war denn das letzte Jahr oder was wünschst du dir denn oder sag mal ein Gedicht auf. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, eine der Dinge, die uns immens verbindet. Also die, das waren so mit unsere ersten Momente oder Stunden. Ich glaube, wir haben uns irgendwann mal im Sommer, Herbst kennengelernt und du hast mich dann irgendwie 3 Tage vor Weihnachten angerufen und hast gesagt, hey, ich koche und ich brauche Wein dazu. Und das war dann so im größten Stress, also es war bei dir dann so ein Querschuss. Und da habe ich zu deinem Weihnachtsmenü damals die Weine empfohlen und seitdem das eigentlich fast jedes Jahr beibehalten. Und das fand ich immer so toll, also welchen Aufwand du da betrieben hast mit deinem Hummer und Schnickschnack und Schnackschnack.
Dieses Jahr ist es wieder soweit, da müssen wir auch nachher nochmal im Anschluss gleich nochmal drüber reden. Aber das ist eine andere Baustelle, aber stimmt, du hast vollkommen recht, so ging es los mit uns beiden.
Es war 2007, 2008 irgendwie.
Kann, ja.
Ich glaube 2007.
Du wirst recht haben. Ich kann es hier, ich würde alles andere in die Lüge, wenn ich jetzt ja oder nein sagen würde. Du wirst recht haben. Aber es ist schon eine Weile, ne? Ja, was noch mehr auf unser Alter einzahlt. Aber was ist denn jetzt mit dem Weihnachtsmann? Der ist ja jetzt auch alt. Was ist denn Wein und Weihnachten?
Genau, also ich habe mir in der Tat, also es ist ja ein der Themen, die wir auch ganz bewusst versuchen anzugehen, weil es ja dann doch, ich finde es immer erstaunlich, also wie viele Leute ganz plötzlich feststellen, dass Weihnachten ist. Das ist ja, also weil es ja auch so ein variables Datum ist, ist das immer so eine ganz große Überraschung, weil es 2 Wochen erst vorher ausgerufen wird, hey, Weihnachten.
Und ja, hoppala, ich bräuchte noch.
Es geht einem selber so und meistens mangelt es ja dann an Geschenken und für mich so immer die große Frage, wenn jemand eben mit ehrlich Ansinnen reinkommt und sagt, mein Bekannter ist Weinfreund und oder mein Freund oder mein Mann oder mein Sohn oder mein Vater und ich möchte ihm gerne etwas für seine Weinliebe schenken. Also man kann natürlich auf der einen Seite Wein schenken oder eben verschiedene Gimmicks schenken. Und ich finde so diese Gimmick-Welt so dermaßen umfangreich, aber auch so sinnlos. Also ich bin da eher einer, der zum Essentiellen neigt und eigentlich das braucht, was man braucht. Und wir hatten schon mal eine Folge, wo wir über Accessoires geredet haben, aber ich finde, letztlich braucht man nicht mehr als entweder gute Gläser, das finde ich immens wichtig, man braucht ein Kellnermesser, da kann man auch gerne ein zweites und drittes im Haus haben, aber eben kein zu teures, sondern ein relativ einfaches, dass man es eben auch, dass man sich nicht ärgert, wenn es verlegt wird. Ich habe eigentlich auch nie den Mehrwert in teuren Kellnermessern irgendwo gefunden.
Ja, doch, also sie fassen sich schön an. Also vor allen Dingen die mit der Fliege. Die fassen sich schön an, aber sonst sind sie, gebe ich dir völlig recht, einfach zu teuer. Aber gut.
Dann, wenn man da Freude dran hat, das Anfassen ist ja immens wichtig. Also
ich finde Anfassen total toll.
Und großer Fan von Anfassen. Und aber gebrauchen muss man es dann auch. Also nur Anfassen ist auch nicht schön. Oder man hat so in der einen Hand das eine zum Anfassen, in der anderen Hand das andere zum Gebrauchen.
Es kommt schon mal oft vor, dass ich quasi dann in meiner Küche stehe und einfach nur das Kellnerbesteck in der Hand habe und es streichle und zufrieden bin, es wieder weglege und
deinen Kaffee trinkst und dann in den Tag startest.
Genau. um mir morgens den Abend schon mal
sozusagen. Sagt ja irgendjemand, also wie ein Tag kann nur dann perfekt werden, wenn er mit einem Glas Wein endet. Und wenn man sich da, nee, oder man kann sich nur auf einen Tag freuen, wenn er mit einem Glas Wein endet. Irgendwie gab es so einen Spruch. Wie auch immer, Kellnermesser finde ich immens wichtig. Dann, wozu ich immer gerne rate, ist ein Dropstop. Dropstops sind ja diese kleinen Blättchen, die kreisrund sind, die man dann so biegen kann, den Flaschenhals reinmachen kann. Die haben,
ja. Die sehen scheiße aus. Also du hast völlig recht. Ja, es ist total nervig, gerade Rotwein und so. Also, gebe ich dir recht. Die sehen scheiße aus.
Warum? Das sind Plättchen, was rund ist. Was
sieht das scheiße aus? Ich gucke auf die Flasche und denke mir so, oh, das ist die Haushaltsvariante. Ja, bitte nicht.
Das kannst du so weit reinschieben, dass es nicht mehr sichtbar ist im Prinzip. Dass du so ein kleines, also eine kleine Millimeter rausguckt, dann siehst du es fast nicht.
Ja, vielleicht ist das nochmal eine Variante. Also, aber egal, das ist ja, du kannst ja das gut finden, wie du willst. Und als Profi, der viel eingießt, einschenkt und auch viel kleckert und wegwischt, ist das dein gutes Recht.
Ich finde aber davon abgesehen, also das mit dem Kleckern ist manchmal bei weißen Hosen nicht ganz so attraktiv, und nicht ganz so schön, aber ein Tisch, wo Weinflecken drauf sind, finde ich großartig. Also so Rotweinflecken.
Ja, weil das Leben sich darin wiederfindet. Ja, der reingearbeitet.
Die Geschichte des Raumes und der Abende dann bei wiederfindet.
Da muss ich eine Geschichte erzählen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der auch beim Fernsehen vom Sport. Und ohnehin sind ja die muss man auch sagen, die Sportreporter überraschenderweise einer der trinkfestesten Völkchen auf dem Planeten.
Wirklich?
Denkt man ja gar nicht. Man denkt immer, die sind irgendwie alle asketisch und sowas. Und ich muss sagen,
genauso
allen,
schnell?
Bitte?
Reden die dann genauso schnell, wenn die 3/8 in der Lampe haben?
Das ist eher die Basisruhe vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie vertragen unglaublich viel. Ja, die sind sportlich, ja, aber vertragen unglaublich viel. Und dann begab sich also in meiner Küche ein Abend, der auch von diesem Mann alles abverlangt hat. Und dann, wie das so ist, das Weinschwenken. Habe ich irgendwie so einen fancy Rotwein rausgeholt, ein großes Glas, eingegossen, irgendwas Sinnloses dazu erzählt und daraufhin, naja, und schwenkt so vor sich hin. Und macht so eine ungeschickte Bewegung. Da klatscht der Wein wirklich von quasi der ihm zugewandten Seite auf die andere und fliegt volle Granate raus. Und ihm ins Gesicht und vor allen Dingen auch hinter an die weiße Wand. Und dann war so ein bisschen so da wo er saß, war es weiß und rundrum war es halt voller Rotweinspritzer. Und das, man kann den Namen nennen, André Cabus, das war die André Cabus Gedächtniswand. So hieß sie viele Jahre bis zum Auszug. Und dann, als ich danach einigen Jahren dort auszog, hatte sich wirklich dieser Wein so Stück für Stück da reingearbeitet. Und ich habe aber immer wieder voller Freude auf diese Wand und auf diesen sehr, sehr lustigen Abend damit geblickt. Also insofern kann ich
großartig.
So ist es mit dem Wein.
Zum Thema Wein und Freude kann ich vielleicht ein bisschen Thekenwissen einarbeiten. Und zwar von vielen sind ja die engsten Freunde die eigenen Haustiere, erzählt man sich ja. Und weißt du, was ein Nyang Nyang Nuvo ist?
Irgendwas sagt mir das, aber ihr müsst jetzt lügen, wäre jetzt Quatsch.
Finde ich so schräg. Also Nyang Nyang Nuvo ist ein Name für einen alkoholfreien Wein, der explizit für Katzen produziert wurde. Und der besteht aus Traubensaft, Vitaminen, Wasser, Katzenminze und ist seit 2013 in Japan zu kaufen und eigentlich mit dem Hintergedanken konzipiert worden, damit eben der Katzen- und somit Weinliebhaber auch mit seinem Liebsten zu einem Festtag anstoßen kann. Rubrik Ende.
Ja, da kann ich gar nicht so richtig lachen, also muss man erstmal verdauen.
Ja. Also hat mich erschüttert und ich fand... Ja,
fühlst du dich allein, lade deine Katze ein, oder was?
Ja, genau. Nyam Nyam Nuvo. Es ist Weihnachten.
Ja, quasi... Also das ist mehr so Fun Fact als Thekenwissen. Also es ist ja, also wo soll man da mit dem Wissen angeben?
Na, zu Hause bei der Katze.
Gut, die sich dann, wenn sie das gehört hat, auch erstmal einen Schnaps eingibt, oder was?
Also, ja, ich finde das halt doof, ey, weil die Hunde sind dann eifersüchtig.
Ach so. Ja, vielleicht sollten wir einfach jetzt vielleicht ein anderes Thema anschneiden. Gut, also
Dropstop, wir waren ja beim ernsten Thema. Dropstop finde ich immens wichtig und ein Dropstop hat nämlich zwei Aufgaben. Zum einen, dass eben verhindert, wie der Name schon sagt, dass man tropft beim Einschenken oder dass man keine den Wein nicht um sich herum verteilt. Zum anderen soll er den Flascheninnenhals schützen, dass der Wein, der darüber fließt, nicht von dem Gleitmittel, was den Korken umgibt, damit er besser in die Flasche reinkommt, beeinflusst wird und somit eben nicht nach dem, sondern nach dem Wein schmecken. Das wäre eine zweite Wichtigkeit bei dem Dropstop, weshalb ich auch immer, zumindest bei korkverschlossenen Weinen, dazu rate. Dann finde ich einen Eiskühler, auch für zu Hause, immens wichtig. Und da unabhängig, ob man jetzt sowas wie eine Manschette nimmt oder eben einen richtigen Kühler. Also ein Kühler sieht natürlich, und dann am besten Standkühler. Also ich bin ein riesen Fan von Standkühlern.
Ist super.
Wenn man die am Tisch stehen hat und riesig. Ja, aber es gibt verschiedene Formate und ich finde das eigentlich großartig. Und that's it. Mehr braucht man eigentlich nicht. Also alles andere ist kinky und Quatsch und vielleicht, wenn man noch ganz, ganz, ganz explizit etwas investieren möchte, dann wäre es ein Trichter und ein Filter, wenn ich gerne alte Portweine trinke oder eben durch einen Trichter gießen möchte. Und, was ich vergessen habe, ganz schlimm. Oh. Eine Dekantierkaraffe.
Ein Dekanter.
Ein Dekanter.
Also ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben jetzt also vernünftiges Weinbesteck, ein Dekanter, dein Tropfstopfnopf, dein, Gläser, einen anständigen Kühler und einen Strohhalm.
Gerne in verschiedenen Farben.
Gerne in verschiedenen Farben. Da gibt es jetzt auch ein Glas. Also auch von den großen Marken wie Riedel und Schott's Beetle gibt es jetzt ja Glasstrohhalme. Das ist jetzt der neue.
Genau.
Der neue ist der heiße Scheiß. Und wie sieht es mit anständigen Weinen aus? Schenkt man Wein zu Weihnachten?
Machen erstaunlich viele, was ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt finde. Aber dann, wenn man es verschenkt, finde ich, sollte man sinnbehaftet verschenken. Also man sollte sich irgendeinen Aufhänger zu dieser verschenkten Flasche Wein aussuchen. Also es gibt ja oft Leute, die sagen, oh, ich weiß, der mag gern, aber ich weiß nicht welchen, ob Rot- oder Weißwein oder eben ob kräftig oder leicht. Aber er mag gern Wein. Also da
Rot wird gern genommen,
das weiß
dann,
ich.
Dann drückst dem dann
irgendwie. Ja, das ist dann immer so schwierig. Und es gibt eben so verschiedene verschiedene Anlässe, die man irgendwie da suchen kann, dass derjenige irgendwie mal eine Südafrika-Reise hat und dann ist eigentlich total bumpe oder gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein alter, ein junger, ein kräftiger, ein leichter, wenn man dann eine Geschichte mit diesem Wein verschenkt und eine Verbindung dazu, zu dem Wein letztlich auch aufbaut. Also, dass man entweder, wo der mal gewohnt hat, wo der geboren ist, wo der am liebsten hinfährt, wo der seine Frau kennengelernt hat oder wie auch immer, oder aus Jahrgängen, wo sie geheiratet haben, wo die Kinder geboren sind, oder wenn man weiß, er mag italienische Weine oder eben Wein zur ganzen Schokolade oder damit einen Anlass verschenken, dass man einfach sagt, den Wein trinken wir dann und dann zusammen und das hat nichts Eigennütziges an sich, sondern einfach, dass man sagt, ich mache mir Gedanken so, oder was ich persönlich immer sehr, sehr, sehr gerne mag, dass man diese Flasche signiert, dass man eben etwas Schönes auf die Flasche schreibt, aufs Etikett schreibt. Es geht mir, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht oder ob dein Durchlaufkonsum zu hoch ist, dass ich oft vor dem Chambrier stehe, eine Flasche rausnehme und sage, wo kommt die jetzt her? Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, mal mir zu merken, was. Also wenn man doch hier und da Weine geschenkt bekommt, dann ist es manchmal schwierig. Ich mag gerne in dem Augenblick nochmal an die Person denken, die eben beim Schenken an mich oder beim Kaufen an mich gedacht hat. Und daher, das irgendwie entweder mit dem Silberstift oder mit dem Kuli aufs Etikett, lieben Gruß. Und dann ist man in dem Augenblick, wenn man den Wein trinkt, nochmal bei der Person und die Flasche eben nicht einfach in dem Sinne anonym zu verschenken. Also schenken mit Bewusstsein, mit Geist. Das braucht ja gar keine Tiefen- oder Ahnenforschung sein, sondern einfach, dass man sich Gedanken darum macht.
Ich habe ein ähnliches Projekt andersrum gemacht. Also ich war beseelt von der Idee, quasi alle Menschen zu verewigen, mit denen ich die Flasche getrunken habe. Und dann, und wenn das ein guter Wein war, also hab dann gedacht, okay, das sind die 100 besten Weine meines Lebens. Und jeder, mit dem ich dann, also wenn der Wein gut war und irgendwie bemerkenswert oder wenn der Moment großartig war, dann mussten abends, dann, also es waren ausschließlich Weine, die in meiner Küche getrunken wurden, musste sich dann dort jeder verewigen. Hat er dann aber irgendwie so ein bisschen was, also schlussendlich so ein bisschen was Messihaftes, dann, wenn in deiner Bude halt irgendwie 150 Flaschen rumstehen. Leere, wohlgemerkt. Auch wenn da überall ganz lustige Sachen drauf standen, habe ich eines Tages dann doch, also ich hing da irgendwie eine Weile dran, aber habe ich sie dann doch dem Glascontainer überantwortet.
Aber welchen dieser Weine würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen oder wenn du deinen Koffer packen würdest und du könntest einen dieser imaginär noch gefüllten Weine oder Flaschen mit in diesen Koffer reinpacken für eine deine letzte Reise auf irgendeine Insel?
Eine meine letzte Reise. Also wenn ich so die Wahl hätte, dann würde ich also es gibt so ein paar Sachen, die sie überlebt haben, die habe ich aber, glaube ich, auch immer schon mal wieder genannt in unserer Rubrik. Ich muss tatsächlich für mich bekennen, dass sich mein Weingeschmack dann doch verändert hat. Also massiv, würde ich es fast nennen. Also du hast mir mehrfach erklärt, dass der Weingeschmack eines normalen Menschen sich nach ganz klaren Regeln verändert im Leben. Und wenn ich jetzt auf eine einsame Insel fahre und hätte die Chance, quasi irgendwas einzupacken, dann würde ich mich vielleicht dann doch so Bordeaux-technisch.
Boah. Du müsstest ihn auch nicht bezahlen. Also
ich müsste ihn nicht bezahlen. So,
nee.
Ach komm, boah. Da riech auf. Ich würde, also ich bin in meinem Leben noch nie, ich habe noch nie in Petrus getrunken.
Okay.
Ich bin gar nicht so sicher, ob es mir das in irgendeiner Art und Weise wert wäre, weil wert ist da ja eines der größten Probleme an so einer Flasche. Mhm. Aber da hätte ich schon Bock drauf und dann, keine Ahnung, was kann man jetzt trinken? 13er oder irgendwie 13, glaube ich, war ein ziemlich fetziger Jahrgang, also 2013. Könnte man machen. Weil ich fand, 2013 war ein cooles Jahr. Also für mich so in meinem Leben ging scheiße los, aber hinten raus richtig gut. Wie so ein Wein halt.
um auf deine Frage zurückzukommen, ob der es wert wäre, ich glaube, solche Weine kann man ohnehin nur probieren oder trinken, wenn man das nicht versucht, in Wertigkeit aufzuwiegen. Also ich glaube, es ist aber mit jedem Luxusgut, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt in irgendeiner der vorherigen Folgen, dass man das nur genießen kann, wenn man nicht in Relation setzt, ob es das wert ist. Also wenn ich eine Lange und Söhne für 250.000 Euro dann irgendwie anschaue, wenn es eine Special Edition ist, dann sagt die mir auch nur die Zeit. Oder wenn ich in einen Lamborghini steige oder keine Ahnung.
Fährt dich auch nur nach Arndt, hier in einem Stau stehst du auch doof da.
Genau, und es ist ein besonderes Fahrgefühl schon irgendwie, aber ob das jeden Tag brauchst, ist auch so eine andere Frage. Aber weil der Markt halt so extrem limitiert ist, ergibt sich eben ein automatisierter Preis, der dann nicht günstig ist und gerade in heutigen Tagen und Zeiten, wo viele auch da rein investieren. Aber das wäre vielleicht auch mal eine weitere Folge.
Ein spannendes
Folge.
Thema auf jeden Fall. Das ist durchaus. Also links, rechts hört man ja so viel darüber und China und kauft Frankreich auf und hast du nicht gesehen. Aber okay, das ist jetzt nicht. Also ich hätte mich jetzt für Petrus entschieden, 2013, was reden wir da? 4.000 Euro, 3.000, was kostet eine Flasche? Irgend sowas.
Puh, gute Frage. Vielleicht 4,2, also da...
Auch hart. Na gut. Ich muss ja nicht bezahlen, kann sie mitnehmen. Also wir fahren ja am besten Fall zusammen auf die Insel und sitzen da rum. Also du kannst die Hälfte mittrinken. Insofern ist das auch schon mal eine gute Sache. Jetzt möchte ich aber auch, dass du was Probates, Adäquates auch du mitführst.
Ich glaube nicht, dass du mir die Hälfte abgibst. Also zumindest, wenn ich deinen Trinkfluss in gemeinsamen Abenden beobachtet habe. Aber ich kann dir ein gutes Thema geben zum Erzählen. Erzählst du gerne, dann kriege ich mehr ab. Ich würde in der Tat einen Wein aus meiner Vergangenheit gerne noch einmal trinken. Und da am liebsten einen 97. 90er, und es ist eins der Weingüter, die mittlerweile in Deutschland als legendär gelten. Und welches ich, man ist ja in seinem Leben immer von ganz vielen Menschen geprägt oder viele Menschen begleiten einen. Und einer, der mich sehr berührt, sehr geprägt, sehr, sehr intensiv begleitet hat, war mein damaliger Sommelier. Also in einem Restaurant bist du ja mehr oder weniger Sommelier. Du bist jemand, der zu den Gästen geht und Wein empfiehlt, aber meistens ist ja jemand, der dein Background ist. Der zweite Sommelier, der Sommelier. Im Idealfall hat man da einen, manche haben keinen, manche haben mehrere. Und mit dem hat man oftmals ein Verhältnis, weil er einen natürlich total den Rücken frei hält. Meistens eigentlich der ist, der die Arbeit macht oder manchmal eben auch einer, der ist, der einen die Inspiration gibt oder der zuarbeitet. Und Daniel Hasard war bei Dieter Müller viele oder einige Jahre mein Kommi-Sommelier und hat mich sehr intensiv begleitet, angenehm geprägt und ist für mich so einer der angenehmsten Menschen in meinem Weinleben. Und er hatte ein Praktikum beim Bernhard Huber damals. Bernhard Huber, das Weingut Bernhard Huber, jetzt geführt von seinem Sohn, nachdem Bernhard Huber leider 2014 gestorben ist oder versterben musste, nach langer Krankheit. Und sein Sohn, der Julian, der schafft es oder hat es geschafft, dieses eigentlich damals schon legendäre Weingut komplett neu zu definieren und zu ganz neuen Ruhm und Ehren zu führen, einen ganz neuen und eigenen Stil zu etablieren. Und sein Vater, der Bernhard Huber, den ich damals einige Male kennenlernen durfte mit seiner Frau zusammen, hatte so als großes Vorbild das Burgund fing an, passable, extrem attraktive, imposante Burgunder in Deutschland zu produzieren. Wir reden jetzt um um Jahre um die Jahrtausendwende, als das noch ein großer Traum war. Mittlerweile gibt es ja extrem interessante Pinots und Chardonnays aus Deutschland. Und ein Wein hat mich damals, wäre jetzt natürlich ein einfaches, dann ein Chardonnay oder ein Spätburgunder aus dem Haus und aus diesen Jahren vielleicht zu benennen. Ein Wein hat mich damals sehr geprägt, weil der zu dieser Küche von Dieter Müller extrem kombinationsfreudig war und weil er diese Spanne wie kaum ein anderer Wein beherrschte, auf der einen Seite eine gewisse Authentizität zu leben, auf der anderen Seite etwas Attraktives darzustellen. Und das war der Malterer. Das ist eine Cuvée gewesen von Freisamer und Weißburgunder. 97er würde ich total gerne mit dir zusammen teilen. Ich glaube, dass dieser Wein sehr gut überlebt hätte und jetzt durchaus noch trinkbar und genussfähig ist. Ich würde mir einen 97er Malterer von Bernhard Huber, vom Weingut Bernhard Huber wünschen und diesen heute, weil ich mit dem Wein sehr viel erlebt habe, einfach nochmal genießen. Das wär so mein Wein für einen Koffer.
Coole Story, aber 1997, Gottes Willen, habe ich Zivildienst gemacht. Das ist echt verdammt, Mensch.
Da und der Wein steht jetzt immer noch gut da? Getrunken. Ich weiß es nicht, Also ich habe in der Tat, ich meine, eine Flasche hatte ich noch und ich hätte die, es war 2015 oder 17, nochmal getrunken und da war er grandios. Hätte man nicht vermutet, weil Freisamer eine Rebsorte ist, die ganz schnell zur Überreife tendiert und so eine gewisse Fülle mit sich bringt. Und oftmals die Weine, die daraus resultieren, leicht überreif werden. Aber der Wein hatte mich damals eben 2015, 2017, ich müsste mal nachschauen, wann es war, sehr beeindruckt, eben auch aufgrund seiner Reifefähigkeiten. Mich würde jetzt total interessieren, wie er sich jetzt macht. Aber einfach mehr, um die Geschichte damals mal auflesen, leben zu lassen oder die für mich sehr intensiven Jahre zwischen 2000 und 2005, damals in Bergisch Gladbach, einfach nochmal so ein bisschen. Am liebsten, ja, mit dir oder mit Daniel zusammen, das wäre schön.
Die Insel füllt sich langsam, habe ich so das Gefühl. Müssen wir auch mal das Leergut wegbringen.
Flaschenpost, die müssen ja auch mal wieder abgeholt werden.
Ja.
Hast du schon mal Flaschenpost gefunden?
Nein. Ich bin zwar am Meer irgendwie groß geworden, aufgewachsen, aber mir war nie vergönnt, eine Flasche zu finden, in der irgendwie eine Post sinnvolle Art und Weise war. Nein, das habe ich, ich habe mal hin und wieder so Geschichten gab es mal, dass irgendwer irgendwie vom einen Ende des Planeten, dass es tatsächlich mal so eine Flasche geschafft hat, aber ich glaube, dass die Flaschenpost an sich eine Legende ist, ohne jetzt irgendwem den Zauber stehlen zu wollen, aber...
Mein Lieber. Aber Legenden sind ja nicht die Weihnachtsabende. Und nachdem wir die Geschenke und die Flaschen abgearbeitet haben, finde ich den Abend selber ganz, ganz wichtig, der bei dir ja auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Und die entsprechende Weinwahl dafür. Hast du da Parameter, wo du sagst, für dich selber, also trinkst du besonders teure Weine, besonders exquisite Weine, besonders geschichtsreiche Weine?
Also ganz wichtig finde ich ist, also weil dieses Jahr ist das mal wieder so, dass ich koche. Wir haben das in den letzten Jahren meistens so gemacht, dass wir ein fertiges Menü uns irgendwie haben liefern lassen oder das geholt haben, um dann eben den Aufwand so ein bisschen in Grenzen zu halten. Dieses Jahr irgendwie nehme ich mir ganz viel Zeit. Also ich nehme richtig einen Tag frei, um zu kochen und weil das irgendwie dieses Jahr war ich wahnsinnig viel auf Reisen und habe irgendwie gar nicht so meiner Leidenschaft, die mich auch entspannt, irgendwie frönen können. Und deshalb braucht man erstmal auch ordentlichen Kochwein. Das ist übrigens sehr wichtig. Und man sollte sich auch für den Kochprozess Freunde einladen, um dann mit eben jenen diese Kochweine trinken zu können. Das ist eigentlich immer wahnsinnig schön, weil man steht in der Küche immer so auf halb, also so in halb Acht-Stellung und aber dann sind die besten Gespräche. Und dazu ist der Wein immer laktant. Wenn man irgendwie dann kocht und probiert und wenn es dampft und gurgelt und schmurgelt, das finde ich toll. Und da das Menü ein bisschen größer wird, würde ich tatsächlich so eine klassische Weinbegleitung sehen. Ich bin nicht der große Fan vom noch ein Wort zum Essen. Ich muss den Kartoffelsalat mit Würstchen, das ist nicht mein, brauche ich nicht. Ist auch cool, ja, oder macht es manchmal auch einfach, aber man kann auch am 24. was Fetziges machen.
Machen angeblich auch nur 8% der Deutschen.
Du hast Beleg, also sehr gut.
Nee, gar nicht. Habe ich vor Jahren mal gehört und ich fand das so schockierend, weil irgendwie von allen Seiten hört man, aber vielleicht ist es auch so, ich weiß nicht.
Also meine gefühlte Wahrnehmung würde auch sagen, 85%. Also jeder erzählt mir was von, wir machen das ganz einfach, nur gibt nur Würstchen und Kartoffelsalat. Und auch an Weihnachten ist so dieser, die Tradition, wie viel Prozent essen dann Gans oder sagen wir zumindest mal Geflügel?
Ist da auch noch eine Zahl dazu? Am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe das in der Tat mal gehört, aber ich weiß nicht, wie viel. Genau. Ich hätte gedacht, dass um die 60 Millionen Gänse in der Weihnachtszeit
quasi ganzes den Gänseland den entvölkert haben.
Heide, nein. Ja, so ungefähr.
Also ich finde,
das müsste ich nochmal, das ist jetzt wirklich Halbwissen, das fand ich damals nur so schockierend, dass fast ganz Deutschland als Gänseparallele dahin, aber es gibt ja so viele, oder es gab ja früher mal so viele Weihnachtsfeiern, da gab es ja ganz rauf und runter und gefühlt hat ja jeder zwei Gänse gegessen, also Säuglinge ausgenommen.
Ja, also ich brauche keine Gans, also was ich total stehe, ist so Rotkohl und Soße, also weil da auch diese weihnachtlichen Gewürze so drin sind und dieses schwere, ja, da ist ja, in dem Rotkohl ist auch Zimt und so, also das finde ich ganz cool, aber es muss für mich jetzt keine Gans sein oder sowas. Es ist, ich finde, es ist halt die Zeit im Jahr, wo die Familie zusammenkommt und wo man was Besonderes machen kann, sollte, darf. Das Einzige, was
du redest aber jetzt über den 24. Du redest nicht über den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag,
sondern bei dir ist es der 24. Ich finde, das greift ja ineinander. Also bei mir greift das ineinander insofern, als dass wenn man dann eben sich hinschaltet und kocht 3 Tage vorher, dann kochst du ja am besten für die alle Tage vor, dass du halt dann eben nicht, wenn die Gäste alle da sind und irgendwie um Weihnachtsbaum flitzen oder sitzen und es irgendwie um die Geschenkeverteilung geht, dass er nicht sagt, nee, kann ich gerade nicht kommen, der Braten ist und die Soße muss gerührt und geschäumt werden. Nee, also ich würde es dann ja schon vorbereiten. Insofern kann ich jetzt, ich finde auch diese Zuordnung ist mir dann zu viel. Also ich brauche dann an dem Tag das, an dem Tag das. Das ist ja eher so, dass man eher sagt, man kocht für einen Tag und die anderen beiden isst man die Reste auf, weil es zu viel ist. Also ja, aber ja. Also das Essen ist aber am Ende und das Weintrinken auch ja eher das Vehikel, um das Zusammensein so ein bisschen zu moderieren.
Genau.
Ja, das Essen darf jetzt nicht, oder auch der Wein oder was auch immer man dann eben veranstaltet, sollte man nicht so zum Hauptakt machen. Aber es darf an dem Tag schon darauf Wert gelegt werden, bin ich das so.
Was war das skurrilste Weihnachten, was du mal erlebt hast? Also in Verbindung mit Essen und Wein oder
sonst? Kann ich... Ja, mit Essen und Wein, also das ist eher so, dass du, wie das dann eben so ist als junger Mensch, wenn man dann eben auch dann eine Freundin hat und dann eben da eben bei den Eltern dann irgendwie auch mal aufkreuzen muss und man dann so mit mittelfetzig gekochtem konfrontiert wird und wenn man sich dann da so aus der, also kann ich dann so an Zunge oder Karpfen, das sind alles Sachen, wo ich, da bin ich raus, ich kann dem nichts, also Zunge, ja.
Würdest du es aus Anstand essen oder hast du es aus Anstand
natürlich, gegessen? Natürlich, also man kann immer, das gilt auch für meine Reisen, ja. Man kann alles einmal essen. Ja. Also einmal geht das. Es gibt nichts, was man nicht irgendwie, es ist irgendwie am Ende alles eine Kohlenstoffverbindung, kriegt man irgendwie runter. Aber nochmal würde man das vielleicht nicht machen und man kann das dann halt nur mit massiver Weinbegleitung auch überstehen. Und da ist übrigens, also von wegen Feierlichkeit, das Fieseste, das war, also auch da gab es das eben auch. Da war das irgendwie so ein ganz fieser Wein und dann war meine Rettung oder suchte ich meine Rettung in, ja, gibt doch bestimmt einen Sekt oder irgendwie sowas oder ein Champagner. Ja, wir haben hier was. Und das ist das für mich furchtbarste Getränk des Schaumweinsektors. Und man möge mir das verzeihen, bei der herstellenden Firma ist Rotkäppchen halbtrocken.
Ach, Kasper.
Das treibt mich an die Grenzen meiner Möglichkeiten. Und wenn der dann auch noch so zimmerwarm ist.
Mega.
Dann ist das, also alle Zehennägel, Fußnägel pellen sich, krümmen sich und dann läuft dann dir da, auch da, wo keine Haare sind, stellen sie sich auf. Das ist wirklich fies und das so in Verbindung mit einem fiesen Essen, das war so, Also es war jetzt nicht skurril, eher tragisch. Das war vielleicht jetzt nicht die Geschichte, die du hören wolltest.
Das ist traurig, ich bin schockiert und sprachlos. Ich stelle mir die Situation, stelle mir vor allem dich dann auch dabei vor, weil du
als junger Mensch, Mann,
die Hand vor den Mund nimmst und da dann
so,
noch...
So steht's nur die Perle im Blick und fragst dich, wann du die wieder alleine haben kannst. Und dann sitzt du da und hältst dieses Essen ja aus.
Ja. Und Mutti hat sich aber mit Sicherheit Gedanken und Mühe gemacht. Also ist ja,
das ist ja der Grund, dass man es irgendwie runterwirkt, ne? Weil man halt diesem Moment ja schon mit Respekt begegnen möchte, weil da hat irgendwer stundenlang in der Küche gestanden und was zusammengeschraubt. Mit mehr oder weniger Talent. Aber irgendwer hat das zu verantworten. Und
verrückteste Weihnachten bei dir, für mich.
Los, komm, jetzt irgendwas. Ja, genau, du hast wahrscheinlich viel gearbeitet als Gastronom.
War bei mir in der Tat, weil es so total unwirklich war während meiner Zeit in Kalifornien. Also zum einen, für mich war ja so als Ostkind dann immer so der eigentliche Weihnachtstag war ja der 24. Danach war es, also zum einen, meine Mama kam ja aus der Gastronomie, die musste meistens arbeiten, ich dann später ja auch. Und am 24. hat man sich dann irgendwie dann doch freigeschaufelt und dadurch hatten wir dann so 3 Tage Weihnachten an einem mehr oder weniger. Und in Staaten gibt es ja den 24. eigentlich faktisch gar nicht, sondern geht alles am 1. dann irgendwann los. Und dann in der Situation, wo du dann 25 Grad hast, Sonnenschein, Palmen mit Lichterketten dekoriert, das fand ich alles so unwirklich und das war für mich eigentlich das unwirklichste und verrückteste Weihnachten, was ich gelebt habe, was dann aber eben aufgrund der Situation, wir hatten dort viele Freunde und eben dann auch Weihnachten gefeiert, wurde es dann dort eingeladen zu Familien. Und das war so wunderschön, weil Weihnachten ist ja ein Fest des Übertriebenen irgendwo in gewisser Weise, bei vielen zumindest. Und es wird dort natürlich noch multipliziert und intensiviert. Und wenn du in so ein Haus reinkommst, was so überschmückt ist, da bist du in einem solchen Weihnachtsflash. Und weil ich es auch nicht selber schmücken musste, das ist ja auch immer ein immenser Arbeitsaufwand, habe ich das dort sehr genossen. Und diese zwei Welten, du hast, also du gehst da mit kurzen Hosen und T-Shirt in ein so überschmücktes Haus und feierst irgendwie Weihnachten. Das war so total mega hammer verrückt. Also da, ja.
Eins habe ich doch noch jetzt, wo du mit dem mega, und zwar war das, ich glaube tatsächlich das erste Weihnachten mit meiner Frau. Und wir hatten ein Premierenhaus. Also mein Ziehvater, der ist Dirigent und hat dann da quasi ein Opernhaus und dazu wurde so ein Premierenhaus gebaut und das ist gerade neu gebaut worden. Da waren so ein paar Zimmer für die Sänger drinnen und unten ein riesengroßer Partyraum. Und also alles ganz fetzig und so weiter. Und die hatten dann, weil dann ja Weihnachtsoratorium gespielt wurde und so weiter, hatten die eine riesengroße 5 Meter Tanne da irgendwie und das alles mega festlich geschmückt. Und ich durfte dann da in diesem Premierenhaus auch schlafen. Und dieses Premierenhaus hatte auch eine riesengroße Küche, dass er von so einem Zwei-Hauben-Koch bekocht wurde, von einem Bojan. Und von einem Freund von ihm oder einem ehemaligen Partner, dem Otto Bayer, in Österreich ganz bekannter Gastronom und der große Verfechter für österreichische Weine. Und das war alles voll. Voller Wein, voller Fleisch, voller Leber, voller einfach allem. Und da konnte ich so aus dem Vollen schöpfen. Dann haben wir uns da heimlich runtergeschlichen. Ich hoffe, das hört jetzt keiner von den Betreffenden. Und dann sind dann natürlich da zu zweit kann man jetzt nur so einen überschaubaren Schaden anrichten. Aber so von der einen oder anderen Stoppleberpastete, von dem einen oder anderen Stück Fleisch sind dann hier und da so Sachen verschwunden. Der Bojan möge es mir verzeihen. Und wir hatten das war das Lokulis kulinarisch geilste Weihnachten ever, weil wir konnten da irgendwie gefühlt 2 Tage lang ging alles, ja, und zwar war großartig. Danach war eine riesengroße Party, für die das also alles 200 Leuten so auf Top-Niveau und da fiel es jetzt nicht auf, dass da hier und da was fehlte, glaube ich einfach mal.
Den Schaden konnte der kleine Lars nicht anrichten, der...
Nee, so viel, also trotz Hunger und Appetit ging das nicht, also auch weintechnisch steht sich das alles in Grenzen, aber da waren fetzige Sachen dabei. Aber gut, cool. Wir sind ins Plaudern gekommen.
Der Weihnachtstag, also und
der Weihnachtstag. Die Weihnachtswahl.
Und ich bin ja
wir müssen uns beeilen. Also ich muss hier mal auch als Medienmacher kann ich darauf hinweisen, es gibt so magische Grenzen.
Zeit, ja.
Wir müssen uns, wir haben Erfahrungswerte, was Podcastlängen betrifft, Silvio. Wir müssen uns sputen. Also der Tag, was war jetzt die Frage?
Weniger ist mehr, finde ich. Also um das Ganze zu komplettieren. Also ich finde nicht von der Menge, da kann man schon ausführlich planen und eben auch in die nächsten Tage planen. Also ich finde, man sollte einen Haupttag haben und gerne dann sich eben auch Gedanken um den Wein machen. Von mir aus zu jedem Gang einen Wein aussuchen. Ja, man muss die Flaschen ja nicht alle leer trinken. Man kann ja einfach auch in den Folgetagen die Weine nochmal nachprobieren.
Das ist das Schöne. Und das würde mich noch zu den Weihnachtsgeschenken bringen oder den sinnvollen Geschenken. Das ist der, ich weiß nicht, wie nennt man das, Vakuumstopfen, wie nennt man das?
Vakuvar heißt das, also die Firma heißt Vakuvar und die haben so ein, gibt es ja von verschiedenen
Plastikstopfen, Vakuum ziehen, Wein hält ewig, das wäre noch, also das wäre für den 24. ein perfektes Geschenk, um dann all die geöffneten Weine auch die nächsten Tage noch.
Was ja auch kein Geld kostet.
Also jetzt
bei Karaffe und bei Gläsern ist man schon im etwas exponierteren Bereich. Wenn es gute Qualitäten sein sollten, beim Dropstop, beim Vakuvar, beim Kellermesser, kann man gut mit unter 10 oder um die 10 Euro also das Ganze handeln. Und somit da eben trotzdem eine Wertigkeit, die immer wieder verwendet wird, einfach darstellt. Aber
zu jedem Gang.
Und ich finde auch, dass entweder macht man eine besondere Flasche auf und genießt die dann, die man schon lange im Voraus plant, oder weniger ist mehr. Und wenn man mit der Familie zusammen ist, dann braucht es eben nicht der Chateau Schlag mich tot für 290 Euro sein, sondern es reicht ein vernünftiger Wein zwischen, keine Ahnung, 15 und 40 Euro. Was auch nicht wenig Geld ist, aber ich finde da eben auch, dass ein gewisses Maßhalten sehr wichtig ist, weil der Wein bekommt in diesem Augenblick nicht diese Aufmerksamkeit. Man redet mit der Familie, man konzentriert sich aufs Essen und der Wein ist mehr oder weniger ein Supporter, ein untermalendes Element, ein begleitendes Element und sollte auch nicht zu viel Raum einnehmen.
Das ist aber sei als Tipp, finde ich, noch gegeben. Also wenn die Familienverhältnisse schwierig sind, oder die Oma oder die Mama immer zu viel redet oder irgendwie sowas, dann kann der Wein auch helfen. Also erstens, indem man vielleicht allgemeine Stimmungsheber, aber vor allen Dingen auch, wenn man dann Weine hat und sich irgendwie was überlegt hat, dann auf jeden Fall die Geschichten zu den Weinen erzählen, ein Wort zum Winzer oder irgendwie sowas, weil dann gleicht das so ein bisschen, das ist der, ne, ist der, vorhin schon gesagt, das Essen und das Weintrinken so ein bisschen das Vehikel und dann nutzt man diesen Moderationsmoment, um vielleicht, hört auf zu streiten, ich sag jetzt mal ein Wort zum Wein.
Genau.
Ne? Also, das kann auch
helfen. Getränk des Friedens.
Und ich finde, dass es grundlegend immer großartig ist, wenn jemand zu einer Flasche Wein, die er irgendwie gekauft hat und hinstellt, irgendwie was sagt. Erstens mal, wenn man spürt, okay, der hat sich darüber Gedanken gemacht, der kann ja auch falsch liegen, ja, aber er hat sich, oder kann auch scheiße schmecken, aber er hat sich irgendwie was dabei gedacht. Und was ich immer toll finde, wenn jemand zum Winzer und zum Macher was erzählt und sagt, weil man dann tatsächlich was lernt. Also ob man den Wein wieder trinkt, keine Ahnung, aber lernen kann man ja nie genug. Und in dem Moment bringt man dem Ganzen auch so ein bisschen Respekt entgegen, also ein bisschen mehr Respekt, als wenn man den einfach so sich hinter die Binde kleistert. Das finde ich toll, kann ich nur empfehlen.
Und man schafft es eben auch, dem eigentlichen Abend verschiedene Ebenen zu geben. Also wenn nicht nur einer der Gastgeber ist, sondern jeder im Prinzip ein bisschen was zu erzählen hat, das finde ich ganz wichtig. Und wenn man eben damit die Geschichten auch ablenkt oder eben auch so ein bisschen umleitet oder eben auch dann damit Tools hat, um den Abend so ein bisschen zu bereichern und jeden an diesem Abend teilhaben zu lassen. Daher finde ich es eben doch ganz gut, dass es nicht nur einen Weinsupporter gibt an diesem Abend, sondern jeder vielleicht ein Fläschchen mitbringt.
Ja, kurzum, ein Hoch auf das zivilisierte Weihnachten. Kann man das
großartig.
Wäre das so die Formel?
Das wäre großartig. Ich hätte noch einen Geschenkewunsch. Also meine Frau sagt ja immer, wünschen kann man sich alles. Und ich würde mir auch gern was wünschen. Also ich würde mir neben einem Tesla vielleicht wünschen noch, dass wir abonniert werden, dass wir, dass unsere Zuhörer uns vielleicht auch bewerten, kommentieren, begleiten und uns folgen. Das würde ich mir wünschen, so als kleines Geschenk für uns.
Dem kann ich mich nur anschließen, wobei ich finde, dass wir schon Wahnsinns-Feedback haben aus so unterschiedlichen Ecken, das ist unglaublich.
Großartig.
Toll. Da wäre es nochmal Zeit, Danke zu sagen und gerne mehr. Und mit mehr melden wir uns alsbald wieder. Und bis dahin würde ich mal sagen,
ein tolles Weihnachtsfest.
Oder wie hieß denn der nochmal? Ulrich Wickert hat immer gesagt, einen grusamen Abend oder eine grusame Weihnachten.